The Pioneer Morning Briefing mit Aleph Doğan.
Einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Aleph Doğan und wir starten jetzt gemeinsam in dieses Wochenende. Und wir schauen mal, was von dieser Woche übrig bleibt. Nach einem Ausbruch des Hunter-Virus auf einem Kreuzfahrtschiff mitten im Atlantik sind 3 Menschen gestorben. Die WHO hat weitere 5 von 8 Infektionsverdachtsfällen bestätigt. Es wird vermutet, dass die Infektionskette von einem niederländischen Ehepaar ausging, das sich in Argentinien angesteckt hat und dass sich das Hunter-Virus schließlich an Bord von Mensch zu Mensch übertragen hat. Das Schiff hatte nach tagelangem Ankern vor Kap Verde am Mittwoch Kurs dann auf Teneriffa genommen und soll laut spanischer Regierung am Sonntag den Hafen erreichen. Laut WHO liegt die Sterblichkeit je nach Virustyp in Asien und Europa unter 1-15%, in Amerika bei bis zu 50%. Experten betonen, das Virus sei weit weniger ansteckend als zum Beispiel die Grippe. Jens Spahn bleibt Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Mit 86,5% der Stimmen haben ihn die Abgeordneten von CDU und CSU für weitere 3 Jahre im Amt bestätigt. Und damit bis zur nächsten Bundestagswahl. Im Jahr zuvor war Spahn mit 91,3% gewählt worden. Der deutsche Fernverkehr bekommt Konkurrenz, und zwar aus Italien. Der ehemalige Ferrari-Chef und Gründer des italienischen privaten Bahnbetreibers Italo plant den Einstieg in den deutschen Fernverkehr mit 30 Hochgeschwindigkeitszügen und 56 täglichen Verbindungen. Ich freue mich. Mein Kollege Christian Schlesiger hatte bereits im November des vergangenen Jahres über das Interesse der Italiener an den Schienen in Deutschland berichtet. Nun ist es also soweit. Ab April 2028 sollen die Züge auf deutschen Schienen rollen. Das Gesamtvolumen des Projekts würde sich auf 3,6 Milliarden Euro belaufen. Der 33-jährige Amokfahrer, der in der Leipziger Innenstadt in eine Menschenmenge gesteuert war, ist in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. Der Ermittlungsrichter hatte entschieden, dass der Mann nicht haftfähig sei. Er habe die Tat mutmaßlich in einem Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit begangen. Der Täter hatte sich zuletzt bis Ende April freiwillig in einer psychiatrischen Klinik aufgehalten. Das hat jetzt die Sprecherin des sächsischen Sozialministeriums bestätigt. In Bayern soll es ab kommendem Schuljahr eine Hymnenpflicht an Schulen geben. Bei Abschlussfeiern müssen mindestens 2 Hymnen gespielt werden. Die Bayern-Hymne wird natürlich verpflichtend. Dazu soll dann alternativ die deutsche Nationalhymne oder die Europahymne gespielt werden. Eine Mitsingpflicht besteht nicht, es werden aber Textblätter ausgehändigt, um das Mitsingen zu ermöglichen. Eingebracht hatte den Antrag die Junge Union. Großbritannien hat gewählt, nämlich in mehr als 136 Kommunalvertretungen und Parlamenten in Schottland und Wales. Dabei hat die Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer schwere Verluste erlitten. Der größte Profiteur war die Partei Reform UK von Nigel Farage. Die Anti-Einwanderungspartei gewann mehr als 200 Sitze in den Kommunalvertretungen hinzu. Keine leichte Zeit gerade für Premierminister Starmer. SPD, Grüne und Linke haben sich in einer abgestimmten Aktion mit ihren Partei- und Fraktionsaccounts von Twitter bzw. X zurückgezogen. Zeitgleich verkündeten die Fraktions- und Parteichefs der Grünen auch, ihre persönlichen Accounts stillzulegen. Und hier kommt eine gute Nachricht, die durch das Dickicht der Apokalypsen scheint. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung hat ergeben, die Bevölkerung in Deutschland steht zur Demokratie. 82% der Befragten haben demokratische Werte überdurchschnittlich stark befürwortet. Die grundsätzliche Zustimmung zur liberalen Demokratie hat sich seit 2019 in Teilen sogar verbessert. Und damit sage ich, schöne neue Woche. In Deutschland wird viel über die Schere zwischen Arm und Reich gesprochen. Zu Recht. Aber ich möchte heute über eine andere Schere sprechen. Eine, die ebenfalls auseinandergeht. Die Schere zwischen politischer Arbeit und politischer Inszenierung. Denn immer mehr Politiker wirken, als hielten sie ihre wichtigste Rede nicht mehr im Parlament, nicht auf dem Marktplatz, nicht für die Menschen, sondern direkt im Hochkant-Ausschnitt für TikTok. Ausschusssitzungen, das mühsame Ringen um Kompromisse, das Arbeiten, das Lesen, das Schreiben für ein politisches Grundsatzprogramm, das alles steht nicht mehr im Vordergrund. Entscheidend ist ein Satz, der viral geht, ein Clip, der performt, eine Pointe, die trendet. Politik wird, so scheint mir, nicht mehr begleitet von Social Media. Politik wird für Social Media gemacht. Und das befremdet. Befremdet schaut man auf diese merkwürdig anbiedernden Videos wie auf einen Autounfall. Politiker, die plötzlich glauben, Staatsmann, Creator und Markenbotschafter ihrer selbst zu sein. Außenminister Johann Wadephul hat zum Beispiel eine eigene, er nennt es Snack Corner, für Food Content. Tja, und das heißt Wadefood. Wadefood,
Snack Corner. Also in der Außenpolitik kommt es ja auf Timing an, wenn ich es richtig weiß, bei den Waldfürsten auch.
Vor 12. Wie schmeckt's dir?
Man kann in Bayern genießen. Wadefood,
Snack Corner. Wir sehen also Minister beim Weißwurstessen oder im schnöden, allzu schnöden Alltag. Weil irgendwer in der Marketingabteilung gesagt hat, dass Nahbarkeit jetzt super wichtig ist, zeigt sich Verena Huberts, ihres Zeichens Bauministerin, in einer Art Homestory.
Heute nehme ich euch mit und zeige euch, wie ein Tag in meinem Leben als Bauministerin aussieht. Mein Wecker hat um 6 Uhr geklingelt. Das heißt erstmal duschen, fertig machen und dann das Wichtigste, Kaffee. Natürlich in meiner Trier-Tasse. Hafermilch aufschäumen, trinken und langsam wird man ready für den Tag.
Falls Sie sich jetzt fragen, wie nur ging dieser faszinierende Tag weiter? Ganz am Ende dieses Podcasts dürfen Sie dem Meisterwerk politischer Kommunikation bis zum Ende lauschen. Wir pausieren hier dieses Ding erst einmal und es bleibt nervenzerfetzend spannend. Auch sehr beliebt bei allen ein geschäftiges Behind-the-Scenes aus dem Alltag eines Politikers. Hier zum Beispiel bei der Entwicklungsministerin Rehm Alabali Radovan.
Ganz schön viel los, ja.
Ich mache die Organisation und ich sorge dafür, dass Ministerin pünktlich von A nach B kommt.
Ich bin die persönliche Referentin der Ministerin und ich sorge dafür, dass die Ministerin immer am richtigen Zeitpunkt die richtigen Unterlagen hat.
Ja, jetzt geht's noch auf zum Endspurt.
Und sowieso ein Klassiker bei den Social Media Teams, Q&As, also Fragen und Antworten. Macht wenig Arbeit und macht den Chef so richtig schön authentisch. Wie zum Beispiel bei Digitalminister Carsten Wildberger.
Wir haben ja regelmäßig Fragen aus der Community. 3 Fragen heute. Die erste Frage ist, wie hoch ist meine Screentime? Das ist eine echt gute Frage, auch wenn die Antwort gar nicht so leicht ist.
Was für ein Quatsch, denn nichts ist leichter, als das zu beantworten. Es gibt literally auf dem Handy 2 Klicks entfernt die Statistik auf die Minute genau. Aber gut, wir bleiben neugierig.
Da schwankt so natürlich am Wochenende ein bisschen mehr, weil da habe ich mehr Zeit für die Screen. Aber es ist auch untertags schon eine ganze Menge. Also ich würde mal so sagen, 3,5 Stunden pro Tag. Ist das schon. Also, das ist schon eine ganze Menge.
Also erstmal glaube ich das nicht. Bei Politikern läuft heutzutage alles übers Handy. Und zweitens, warum hat denn der Minister am Wochenende bitte mehr Screentime? Weil er privat mehr am Handy ist? Dezent besorgniserregend, lieber Herr Wildberger. Tja, aber was machen wir denn jetzt mit diesem Content der Damen und Herren Politiker? Alle werden ja nicht müde zu betonen, vor welch gigantischen Herausforderungen wir stehen. Außergewöhnliche Zeiten. Wohnungsbau, Rente, Krieg, Bürokratie, Bildung, Wettbewerbsfähigkeit, KI. Und die Minister und Abgeordneten bescheren uns ein kindisches Video nach dem nächsten, weil irgendein Agenturclown meint, es gäbe da einen Social-Media-Trend, auf den doch unbedingt aufgesprungen werden muss.
Hallo, wer ist am Apparat?
Hallo, Herr Außenminister, hier ist der Jakob.
Hallo, Jakob.
Ich habe da eine Frage. Darf wirklich jeder zum Tag der offenen Tür im Auswärtigen Amt kommen?
Ja.
Dankeschön.
Gerne.
Und nein, auf keinen Fall heißt das, dass Politik sich aus Social Media zurückziehen sollte. Aber diese Infantilisierung, die sich da Bahn bricht, ist erstens Zeit- und Ressourcenverschwendung. Und vor allem, liebe Leute, es ist peinlich mit anzusehen. Junge Menschen interessieren sich für Politik. Und dafür muss man nicht tanzen. Man kann erzählen, wie steht es um den Krieg in Gaza, um die Straße von Hormuz, um die Mietpreise in Großstädten. Weniger und besser. Man könnte auch sagen, politischerer Content. Das ist alles so albern, was da passiert. Wir brauchen weniger Inszenierung, mehr Ernsthaftigkeit. Einer, der das ziemlich gut macht tatsächlich, ist Verteidigungsminister Boris Pistorius.
Hallo, morgen ist der große Schülerstreik gegen das neue Wehrdienstgesetz. Allein schon die Tatsache, dass ihr morgen überall in Deutschland auf die Straße geht, zeigt, was in unserem großartigen Land möglich ist. Jeder kann gegen und für alles demonstrieren. Die Meinungsfreiheit ist eine große Errungenschaft unserer Demokratie. Aber nicht nur die. Unsere gesamte Art zu leben ist ein Geschenk, aber eines, das wir jeden Tag verteidigen müssen. Und zwar nach innen gegen die Feinde der Demokratie, aber auch nach außen. Und wenn ihr in Zukunft, also in 10, 20 oder 30 Jahren, noch genauso leben wollt wie heute. Das heißt, ihr dürft glauben an, was ihr wollt, ihr könnt lieben, wen ihr wollt, ihr könnt euch bewegen, wie ihr wollt und ihr könnt demonstrieren, führen, was immer ihr wollt, dann müsst ihr dafür auch eintreten.
Demokratie lebt nicht davon, dass Politiker trendy sind, sondern davon, dass Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass sich irgendjemand ernsthaft um die Realität kümmert. Nicht nur um sich selbst. Der Clip muss die Nebensache bleiben, nicht der eigentliche Zweck der Veranstaltung. Vielleicht ist genau das inzwischen schon die Ausnahme. Dass Politik überhaupt noch als etwas verstanden wird, das man erst macht und nicht sofort vermarktet. Vor der politischen Selbstinszenierung sollte die politische Arbeit kommen. Und von der sehen die Menschen zu wenig. Letzte Woche wollte ich von Ihnen wissen, was Sie kürzlich das erste Mal getan haben, obwohl es eigentlich weit verbreitet ist.
Hallo, ich habe mir wie viele, viele andere eine Smartwatch zum Laufen gegönnt. Und bereue es jetzt schon, weil ich gerade vom ersten Lauf zurückkomme. Aber Spaß beiseite, hier ist noch ganz viel innerer Schweinehund zu überwinden. Einen schönen Gruß nach Berlin.
Ja, das kann ich, lieber Herr Deuster, tatsächlich verstehen. Den inneren Schweinehund, mit dem habe ich ja aufgehört zu kämpfen. Ich hege und pflege ihn jetzt nur noch. Schauen wir gemeinsam auf die kommende Woche. Sie wird politisch, kulturell und ganz bestimmt wild. Los geht's. Heute wählt das ungarische Parlament einen neuen Ministerpräsidenten und voraussichtlich Péter Magyar. Denn die Wahl gilt als Formsache. Magyars Tisza-Partei hatte die Parlamentswahl im April klar gewonnen und verfügt im neuen Parlament über eine Zweidrittelmehrheit. Das wäre sogar genug für Verfassungsänderungen. Sie erinnern sich, Magyar löste damit den seit 16 Jahren regierenden Viktor Orban von der Fidesz-Partei ab. Der heutige Samstag hat kulturell einiges zu bieten. Zum Europatag wird die Schumann-Erklärung vom 9. Mai 1950 gefeiert. Der damalige französische Außenminister Robert Schumann hatte in seiner Rede einen Plan für eine vertiefte europäische Zusammenarbeit vorgestellt, der Grundstein für die Europäische Union. In München findet die lange Nacht der Musik statt. Mehr als 400 Konzerte in 90 Spielorten der Innenstadt. In Halle und Leipzig ist Museumsnacht. 90 Museen, Galerien und Sammlungen öffnen von 18 bis 24 Uhr ihre Tore. Unter dem Motto Nachtgestalten wird ein Programm aus Geschichte, Kunst, Musik sowie Natur und Technik geboten. In Berlin finden heute und morgen die Classic Days statt. Am Kudamm werden dann rund 2000 Oldtimer 2 Kilometer entlang des Boulevards gezeigt. Am morgigen Sonntag ist einer der schönsten Feiertage, die es gibt. Es ist Muttertag. Und auch hier gilt die Regel, wenn Ihre Mutter sagt, sie möchte keine Blumen, glauben Sie ihr nicht und schenken ihr welche. Am Sonntag stellen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für Bundesvorstand und Präsidium der FDP vor. Neue Bundesvorsitzende möchten werden Henning Höhne und natürlich er hier.
Wenn ich Vogue höre, denke ich immer an Wok. Also es ist das Instrument, mit dem man wunderbar kochen kann. Aber Vogue ist offensichtlich eine Bewegung, die glaubt, dass sie durch sprachliche Disziplinierung gesellschaftlichen Fortschritt herbeiführen kann. Bei manchen habe ich immer das Gefühl, wenn ich das im Fernsehen sehe, ist eine Sprachstörung, aber daran kann ich mich gewöhnen. Wie gesagt, solange mir das nicht vorgeschrieben wird, dass ich so reden muss, ist mir das Banane.
Am Dienstag beginnen die internationalen Filmfestspiele von Cannes. Und dann wird als Preis für den besten Film wieder die Goldene Palme vergeben. Selbstverständlich geht es auch in dieser Woche wieder um die Bilanzen. So werden am Dienstag die Quartalszahlen von Bayer veröffentlicht, dicht gefolgt am Mittwoch von den Zahlen der Allianz, Siemens und ProSieben/Sat.1. Am Donnerstag ist bundesweiter Feiertag. Es ist Christi Himmelfahrt. Gefeiert wird hierbei die Aufnahme und Erhöhung Jesu Christi als Sohn Gottes in den Himmel. Mancherorts viele Männer feiern dieses fromme Ereignis auf ihre Art und Weise, indem sie betrunken Bollerwagen hinter sich herziehen. Genannt wird das dann meist Vatertag, Männertag, Herrentag, jedenfalls ein Tag, an dem ich gerne zu Hause bleibe. Und US-Präsident Trump wird in der kommenden Woche am Donnerstag und Freitag in Peking sein. Angekündigt ist ein Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping. Im aktuellen achten Tag spreche ich mit dem Bundestagsvizepräsidenten Bodo Ramelow. Wir sprechen über Brandmauern, Minderheitenrechte, Erpressungsinstrumente, all das also, was die parlamentarische Arbeit so beschäftigt. Ziemlich schockierend fand ich, was Ramelow über weibliche Abgeordnete erzählte, die sich bedrängt fühlen, im Bundestag bedrängt.
Darüber machen wir uns im Präsidium große Sorgen. Denn in der Tat, ich habe eine Sitzung geleitet, wo eine Abgeordnete, eine weibliche Abgeordnete, sich umdreht zu mir, hilfesuchend und mir signalisiert, ich fühle mich hier nur noch angegriffen, angefeindet. Und die Stimmung im Raum war auch so, dass man das Gefühl hatte, weil es eine Frau ist, ist es besonders laut, ist es besonders abfällig, ist es besonders von der Tonlage unangenehm. Mm. Und da spielt es schon eine Rolle, das deute ich so, wenn in einer Fraktion fast nur Männer sind, dann führt das zu sehr unangenehmen Situationen. Oder eine zweite Geschichte, da habe ich auch als Vizepräsident eingegriffen, eine Abgeordnete geht nach vorne, spricht und wird aus den Reihen der AfD attackiert über ihren Rock. Daraufhin habe ich dann gesagt, das finde ich nicht angemessen. Also ich habe niemanden kritisiert, ich habe keinen Ordnungsruf erteilt. Ich habe einfach nur gesagt, ich möchte das in aller Deutlichkeit sagen, noch nie habe ich solche Zwischenrufe bei Männern gehört.
Aber Entschuldigung, was wurde denn über Ihren Rock gesagt?
Das weiß ich nicht mehr. Also das müsste man im Protokoll nachgucken, aber es war ganz klar, es bezog sich auf den Rock, auf die Kleidung. Und eine Abgeordnete über die Kleidung anzusprechen, während sie über ein ganz anderes Thema redet. Also wenn es ein Thema zu Fashion gewesen wäre, dann könnte man darüber ja dann geteilter Meinung sein. Aber
sollte auch mal mehr eine Rolle spielen im Bundestag, finde ich.
Jetzt ging es tatsächlich nur darum, es ist eine Frau. Und sie ist als Frau attackiert worden. Und das ist so ein Punkt, wo wir als Präsidium sagen, das geht gar nicht, das akzeptieren wir nicht.
In unserem Literaturpodcast Edle Federn mit Juli C. ist in der aktuellen Folge dieser Bestsellerautor zu Gast.
Markus Orts ist mein Name. Ich wohne in Karlsruhe und schreibe. Und das Schreiben ist wie Atmen, also für mich das Wichtigste, was es gibt. Und der Sinn und das, ja, woran ich mich auch festhalte. Und ich hoffe, dass ich das noch sehr, sehr lange machen kann angesichts all dieser Dinge, die da gerade auf uns zukommen.
Und im weiteren Verlauf des Gesprächs reden Juli C. und Markus Orts nicht nur über sein neues Buch Die Enthusiasten, sondern auch über das, was Markus Orts gerade schon anklingen ließ, die ganz konkrete Bedrohung von Kunst und Literatur durch KI.
Und was kann den wirklichen, realen Autor, die Autorin retten? Und da kippt sich jetzt das Ganze wieder um. Also das heißt, wenn wir gegen einen Text, der so automatisch geschrieben wurde, wenn wir dagegen nicht mehr ankommen, aus irgendeinem Grund, und auch wenn alle sagen, nein, nein, das wird nie passieren, daran glaube ich nicht. Im Moment werden ja schon Kinderliteratur Schwämme, also es ist ein Wahnsinn, was da gerade auf den Markt geworfen wird von...
Von KI, das wusste ich ehrlich gesagt gar nicht.
Doch.
Was ist denn die Bestandsaufnahme? Also du hast gerade gesagt, Es gibt jetzt viele Kinderbücher. Erstens, sind die gekennzeichnet? Also steht dann da drauf, KI generiert? Also können Die Käuferinnen das wenigstens unterscheiden? Oder?
Noch nicht.
Also noch nicht.
Es soll im August so ein Transparency Act kommen.
Von der EU,
genau,
ne?
Genau.
Habe ich auch gehört.
Da hoffe ich jetzt sehr drauf, oder sehr viele hoffen darauf, dass man das dann auszeichnen muss. Was natürlich noch nicht heißt, dass das alle tun werden. Aber immerhin wäre es gut, wenn das mal gesetzlich verankert wäre, dass man das muss. Teilweise oder vollständig KI generiert. Wichtig ist natürlich die Urheberrechtssache, dass quasi die KI im Moment ja noch trainiert wird. Ich habe mal bei mir nachgeguckt, 13 meiner Bücher, ohne dass ich jemals mein Einverständnis gegeben hätte oder der Verlag. Und da hat jetzt auch Random House gerade geklagt, es wird auch Zeit.
Werden eingespeist zum Training von diesen Large Language
Und zumindest muss, wenn man das macht, muss man ja irgendwie eine Lizenzgebühr bezahlen oder erstmal fragen, darf ich das? Und das wurde ja alles nicht gemacht. Und das heißt, es wird alles über unsere Köpfe geschüttet und wir müssen das sozusagen akzeptieren und einatmen und brav nicken. Und da wird es höchste Zeit, da was gegen zu tun. Das sind reale Gefahren, die jetzt da sind. Spekulative Gefahren sind dann tatsächlich die, wenn es wirklich mal ein Buch gibt, vor dem du auf die Knie gehst und sagst, das ist das Größte, was ich je gelesen habe. Und dann ist es ein KI-Buch. Und wie gehen wir denn damit um?
In unserem Pioneer-Politik-Podcast Hauptstadtbriefing analysieren Carina Mössbauer und Jörg Thaddäus die Außenwirkung von Friedrich Merz. Und sie sprechen auch über eine neue schwarz-grüne Nostalgiewelle in der Unionsfraktion.
Ich stehe hier unter einem gewissen Generalverdacht, Carina, wollen wir gleich mal sagen. Ich stehe unter einem Generalverdacht, weil wir, wenn wir den Problembären aus München gesprochen haben, Markus Söder, der auf den Grünen so rumhackt, da habe ich dann häufiger schon gesagt, schaut.
Ist auch weniger geworden, ne? Ist dir aufgefallen?
Schaut Menschen auf die leuchtende Stadt auf dem Berg Düsseldorf, wo Schwarz-Grün so fabelhaft funktioniert, wo Henrik Wüst, dieser juvenile Ministerpräsident, mit der hinreißenden Mona Neubauer, auch da bin ich schon häufig von dir für kritisiert worden, dass ich in ihrem Fanclub bin, so läuft das doch. Habe ich schon häufiger gesagt und siehe da, du horchst in die Union rein und die teilen meine Sehnsüchte.
Ja, auf einmal eine ganz überraschende Nostalgie, die sich da breit macht in der Unionsfraktion und zwar Richtung Grüne. Der Frust, das Ohnmachtsgefühl, die Hilflosigkeit, die sich teilweise jetzt in der Fraktion breit macht mit Blick auf die SPD, mit Blick auf eben die Blockadehaltung, die ja Baas selbst ausgesprochen hat, in vielen Bereichen. Und es ist im Grunde genommen nicht nur bei irgendwie so linksliberalen Merkel-Fans in der Union so, sondern auch unter Konservativen, dass die Richtung Grüne blicken und sagen, im Bereich der Arbeitsmarkt-, Sozial-, Wirtschaftsreform wäre es wahrscheinlich mit den Grünen wesentlich leichter geworden.
Und man muss noch mal dazu sagen, weil mir fällt dazu auf das Wort liberal. Liberal ist von denen keiner. Die Parteien, über die wir hier nur noch reden können, sind keine liberalen Parteien, weil die wollen nicht zuallererst die Eigenverantwortung des Individuums stärken, sondern die gehen auf die ein oder andere Weise immer davon aus, dass der Staat alles Mögliche richten muss. Wenn die Kinder dick werden, muss das der Staat regeln. Wenn der Sprit zu teuer wird, muss das der Staat regeln. Wenn die deutschen Luxusurlauber irgendwo festsitzen, dann muss der Staat Flugzeuge schicken, um sie abzuholen. Das muss immer alles der Staat regeln. Und das sehen die Grünen, deswegen passen sie dann auch wieder zur CDU. Das sehen die Grünen so ähnlich wie die CDU. Wenn wir hier was in Schwung kriegen wollen, dann müssen die Leute, die in Deutschland wohnen, diesen Gedanken aufgeben, dass ihnen immer von außen geholfen wird, sondern hilf dir selbst.
Chelsea Speaker und Ex-Außenminister Sigmar Gabriel diskutieren in unserem Geopolitik-Podcast World Briefing die Lage im Nahen Osten. Wir erleben derzeit einen gefährlichen Stillstand, meint Gabriel. Und die beiden werfen auch einen Blick auf die Europäische Union, darauf, wie diese EU eigentlich funktioniert und vor allem, wo sie dysfunktional ist. 27 Mitgliedstaaten müssen bei allen Themen einer Meinung sein. Das sogenannte Einstimmigkeitsprinzip.
Und jetzt hat der Außenminister Johann Wadephul das in Frage gestellt und gesagt, die Einstimmigkeitsprinzip in der EU-Außenpolitik könnte eventuell aufgebrochen werden. Also Stichwort zur Coalition of the Willing. Ist das überfällig oder riskieren wir damit am Ende ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten vielleicht?
Oh, das wäre ja nicht schlimm. Verschiedene Geschwindigkeiten heißt ja nur, alle laufen in die gleiche Richtung, haben das gleiche Ziel, nur einige schneller, andere langsamer. Das ist kein Problem. Das haben wir schon. Zum Beispiel im Euro. Nicht alle sind Mitglied im Euro. Das ist nicht das eigentliche Problem, sondern diese Einstimmigkeit, die wir Deutschen so gerne weghaben möchten, die ist ja nicht ein Schutz für die Großen, damit die sich besser durchsetzen können, sondern die ist für die Kleinen da. Die Kleinen, wenn sie auf die Einstimmigkeit verzichten. Und um die Einstimmigkeit abzuschaffen, brauchen sie was? Einen einstimmigen Beschluss. Also müssen die Kleinen da mitmachen. Und da geht es nicht nur um Ungarn. Die wissen, naja, die dicken Jungs da in Frankreich und Deutschland, die kriegen ihre Interessen immer irgendwie durch. Wenn wir jetzt auch noch das Einstimmigkeitsprinzip aufgeben, dann haben wir gar nichts mehr in der Hand, um die zu Kompromissen zu zwingen. Deswegen, das ist ein schönes Ziel und wenn es erreichbar ist, sollte man es auch machen. Aber Vorsicht an der Bahnsteigkante. Man operiert da an den Interessen der Kleinen und kann damit mehr Schaden als Gewinn anrechnen. Hm. Trotzdem ist das prinzipiell, wer hat was dagegen, dass das ein Ende hat, dass da ständig einer sagen kann, ich nicht. Aber es gibt zwei Auswege. Der eine Ausweg, den haben Sie schon genannt, das sind solche Coalition of the Willing, das ist ja nach dem EU-Vertrag erlaubt. Man kann sich mit ein paar anderen zusammenschließen. Einziges Kriterium ist, du darfst einen anderen EU-Staat, der auch mitmachen will, dem darfst du das nicht verbieten. Ist eigentlich eine gute Lösung. Und dann gibt es eine zweite, da müsste man Herrn Wadephul mal fragen, ob er das nicht mal im Kabinett beantragen will. Man könnte ja im Bundeskabinett, man braucht mal nicht mal den Bundestag für, im Bundeskabinett beschließen, wenn es im Europäischen Rat, in einem der europäischen Räte, nur Deutschland ist, die dagegen sind, oder von mir aus nur Deutschland und ein oder zwei andere, dann gilt unsere Nein-Stimme als Enthaltung. Mhm. Dann würde man selber den ersten Schritt machen, den Zwang zur Einstimmigkeit aufzugeben. Freiwillig, ja, das können Sie ja beschließen.
Wenn man sagt, wir stimmen nicht dagegen, wir enthalten uns einfach.
Ja, mhm. Genau. Also wo immer wir anderer Meinung sind, wenn das nur ganz wenige sind, die bei uns dabei sind oder wir die Einzigen sind, dann sagen wir, da gilt unsere Stimme als Enthaltung. Das können Sie als Regierung beschließen. Brauchen Sie nicht mal das Parlament fragen. Müsste man Herrn Wadephul mal fragen, ob er so einen Vorschlag machen würde und mitgehen würde. Ja. Und vor allem, ob die anderen im Kabinett da mitmachen.
Den Link zu diesen genannten Podcasts aus der Pioneer-Familie finden Sie in dieser Podcast-Beschreibung. Und das war unser Beitrag zum Wochenende. Der Rest liegt bei Ihnen. Wenn Sie mögen, hören wir uns wieder hier bei The Pioneer. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Und jetzt tapfer bleiben mit Verena Huberts Home Story im Director's Cut. Ihre Alef Doğan.
Heute nehme ich euch mit und zeige euch, wie ein Tag in meinem Leben als Bauministerin aussieht. Mein Wecker hat um 6 Uhr geklingelt. Das heißt erstmal duschen, fertig machen und dann das Wichtigste, Kaffee. Natürlich in meiner Trier-Tasse. Hafermilch aufschäumen, trinken und langsam wird man ready für den Tag.
meine Unterlagen einpacken, Tablet nicht vergessen und los geht's. Ich habe mich dann auf den Weg zum SPD-Kabinettsfrühstück gemacht. Im Auto nutze ich gerne die Zeit, um Anrufe zu machen oder meine Unterlagen für den nächsten Termin durchzugehen. Im Finanzministerium angekommen, habe ich erstmal meine Kollegen begrüßt und ein bisschen Smalltalk gehalten. Hier seht ihr auch mein Frühstück. Es wird aber nicht nur gegessen. Parteispitze, Fraktionsspitze und alle Ministerinnen der SPD sprechen sich ab und bereiten sich auf die Kabinettssitzung vor. Dann ging es schnell weiter ins Kanzleramt zur Kabinettssitzung mit SPD, CDU und CSU. Während der Sitzung dürfen wir nicht filmen, deshalb nur ein kleiner Einblick aus unserem Saal. Auf der anderen Seite des Regierungsviertels angekommen, ging es auch schon in mein Bundestagsbüro zur Vorbereitung auf die Regierungsbefragung. Ich hatte an dem Tag nicht viel Zeit für ein Mittagessen, aber ein kleiner Snack zur Stärkung durfte natürlich nicht fehlen. Dann war es auch soweit und ich durfte ins Plenum gehen und mich der Regierungsbefragung von den Abgeordneten stellen. Der nächste Termin ließ auch nicht lange auf sich warten. Zum Tag der Bauindustrie ging ich zum EUREF Campus. Dort war ich neben Bundeskanzler Friedrich Merz und vielen anderen Gästen als Rednerin geladen. Wie können wir die Bauwirtschaft wieder ankurbeln und dafür sorgen, dass die Bagger wieder rollen? Darum ging's. Um 18.15 Uhr stand dann der letzte Termin des Tages an. Ein Interview im ARD Hauptstadtstudio. Hier seht ihr nochmal ein paar Einblicke behind the scenes bzw. hinter der Kamera. Bevor es dann gegen 20 Uhr in den Feierabend ging. Tschüss!